Hallo, ich bin Mirko, ihr seid bei Sigma 2 Foxtrot und ich habe heute wieder den Erik dabei. Hallo Erik.
Hallo.
Ja, wir wollen heute wieder über eine echte Kurzgeschichte sprechen, glaube ich, Erik, können wir doch so sagen. Denn die Handlungszeit ist nicht lange, was wir in dieser Geschichte haben. Es sind vielleicht 20, 30 Minuten, vielleicht eine Stunde. Aber es ist eine besondere Geschichte, wie ich finde. Und sie wurde geschrieben von Octavia Butler und es ist die Kurzgeschichte Bloodchild bzw. Blutsbande, wie sie in der deutschen Übersetzung heißt. Octavia Butler ist die erste afroamerikanische Frau, die so große Aufmerksamkeit und positive Kritik als Science-Fiction-Autorin bekommen hat, dass sie selbst dem Mainstream aufgefallen ist. In Deutschland nicht ganz so bekannt, den Insidern natürlich, jeder kennt Octavia Butler, das ist klar, an den Geschichten dieser Dame kommt man nicht vorbei. Manchmal hat man das Gefühl, dass sie als SF-Autorin bezeichnet wird, damit die Buchhändler ihre Werke auf ein bestimmtes Regal räumen können. Das ist eine Aussage, die schon einige Zeit her ist, denn welcher Buchhändler räumt schon Regale voller Science-Fiction? Die Rede ist von Octavia Butler und deren Kurzgeschichte. Ich möchte vorher ein bisschen was Biografisches erwähnen. Olivia Estelle Butler wurde am 22. Juni 1947 in Pasadena, Kalifornien geboren und war das einzige Kind von Loris James Butler, einem Schuhputzer, und dem Dienstmädchen Octavia Margaret Guy. Ihre Mutter war fünfmal schwanger, aber nur Octavia hat das Licht der Welt erblickt. Ihr Vater starb, als sie 7 Jahre alt war, und alles, was sie von ihrem Vater weiß, das stammt größtenteils aus Erzählungen anderer. In einem Gespräch mit Samuel R. Delaney erzählte sie, dass ihre Mutter nach 3 Jahren von der Schule genommen wurde und arbeiten musste. Und es waren ärmliche Verhältnisse, in denen sowohl Octavia Margaret als auch Octavia Estelle aufwuchsen. Und Octavia Butler äußerte mal über ihre Mutter in dem erwähnten Gespräch mit Delaney, sie glaubte leidenschaftlich an Bildung und Bücher. Sie wollte, dass ich das bekam, was ihr verweigert wurde. Sie wusste nicht, welche Bücher ich hätte lesen können, also brachte sie mir mit, was immer sie im Müll fand. Ich hatte vor Alter vergilbte Bücher, welche ohne Umschlag waren. Bücher, in die jemand etwas hineingekritzelt hatte, die bemalt waren. Bekleckerte Bücher, zerschnitten, zerrissen, sogar welche, die angekokelt waren. Manche waren nicht für mein Alter bestimmt, aber ich wuchs in sie hinein. Meine Mutter war ein Hausmädchen und sie nahm mich manchmal mit zur Arbeit, als ich noch sehr klein war und niemand auf mich aufpassen konnte. Ich sah sie durch Hintereingänge gehen und erlebte mit, dass man über sie sprach, obwohl sie direkt daneben stand und sie wie eine Unperson behandelt wurde. Octavias Großmutter erzählte ihr oft Geschichten darüber, wie es damals war, als schwarze Frau in Louisiana zu leben und zu arbeiten. Und wenn wir das angucken, Octavia ist geboren 1947, die Großmutter, die war nun auch schon etwas älter, kann man sich vorstellen, was das für Verhältnisse gewesen sind, in denen eine schwarze Frau in Louisiana gearbeitet hat. Mit 10 Jahren fing sie mit dem Schreiben an und die Mutter kaufte ihr eine Remington-Schreibmaschine und auf der hat sie mit ihrem Zweifingersystem ihre ersten Stories geschrieben. Mit 12 schrieb sie Science-Fiction, weil sie den B-Movie The Devil Girl from Mars gelesen hat und sich direkt gedacht hat, das kann ich besser. Die Nachbarschaft, in der Octavia groß wurde, war ethnisch gemischt. Und es war auch die Zeit der großen Märsche, als sie 17 Jahre alt war, um sie herum überall Rassentrennung. Wer sich ein Bild von dieser Rassentrennung machen möchte, es gibt viele unzählige Berichte. Ein recht populäres Buch ist Gute Geister von Catherine Stockott, das auch verfilmt worden ist unter dem Titel The Help. Und da geht es um schwarze Bedienstete in den 1960er Jahren in den Südstaaten. So kann man sich, gut, das waren die Südstaaten, das war nicht Kalifornien, ein etwas anderes Milieu, aber dennoch kann man sich in ungefähren ausmalen, was es bedeutet hat, als Schwarze in den 60ern zu waren. Man darf nicht vergessen, 1963, Octavia hat es mitbekommen, war die große I Have a Dream Rede von Martin Luther King. 1964 wurde durch Lyndon B. Johnson die Rassentrennung abgeschafft, Martin Luther King 1968 erschossen, Es gab Malcolm X, es gab die Black Panthers, die Nation of Islam und so weiter. Das alles war ein gewisses Umfeld, das natürlich auch Octavia, ein sehr, intelligentes Kind, mitbekommen hat. Was interessant ist, dass sie eine Leserechtschreibschwäche hatte. Und trotz alledem hat sie in der Pasadena öffentlichen Bücherei so ziemlich alles gelesen, was sie in die Finger kriegen konnte. Sie war eine Außenseiterin mit 15, bereits 1,80 groß, und sie wurde natürlich aufgrund ihrer Körpergröße gehänselt. Zitat: In der Schule war ich größer als alle anderen, und weil ich das einzige Kind war, das im Umgang mit Erwachsenen keine Probleme hatte. Aber ich war schüchtern und merkwürdig. Ich war still, ein Bücherwurm und im Gegensatz zu meiner Größe einfach ein hoffnungsloser Fall im Sport. Kurz gesagt, ich war anders. In einem Interview mit Veronica Mixon sagte sie, dass sie mit dem Lesen und dem Schreiben begonnen hatte, um sich von den Problemen abzulenken, die schwarze Frauen in ihrer Umgebung hatten. Ich habe es ja gerade kurz angesprochen. Zitat: Es gab Zeiten, in denen mir ihr Leben schrecklich vorkam. So bar jeder Freude oder Belohnung. Ich brauchte meine Fantasien, um mich von ihrer Welt zu beschützen. Und Octavia war in der Tat eine Tagträumerin. Wie ich schon sagte, sie wurde in der Schule gehänselt und floh in ihre Welten. Sie las Pferdegeschichten, Märchen und schließlich SF. Natürlich die üblichen SF-Pulps, die Zeitschriften, die Bücher von John Brunner hat sie sehr gemocht, Theodore Sturgeon, Zena Henderson, A.E. Van Vogt, Robert Heinlein, Arthur C. Clarke, eben die Großen des Golden Age. Und sie sagte: Als ich aufwuchs, las ich manchmal eine Menge SF, in der absolut keine diskriminierenden Tendenzen enthalten waren. Es war nicht von Belang. Ich erinnere mich, dass ich bei bestimmten Autoren verweilte und alles von ihnen las, was ich finden konnte. Leute wie John Brunner, der viel geschrieben hat. Ich konnte mir die Ace Doubles für einen Nickel oder Dime im Gebrauchtbuchladen kaufen und darum las ich viel von John Brunner und Theodore Sturgeon. Und sie las auch Comics, sammelte sie und trieb sich in Secondhand-Buchläden rum, um alte Ausgaben aufzutreiben und ihre Sammlung zu vervollständigen. Aber was ihr auch auffiel, war, dass nur wenige schwarze Protagonisten auftauchen und noch weniger Frauen, vor allem keine starken schwarzen Frauen. Tja, Octavia Butler sollte helfen, das für alle Zeiten zu verändern. Sie hatte auch mal Kontakt zu einem Verleger, der die Meinung vertrat, Schwarze sollten grundsätzlich nicht in der SF vorkommen, denn das würde den Charakter des Genres verändern. Als ich das gelesen habe, musste ich an Deep Space Nine denken, an die Folge 137, Far Beyond the Stars, wo Sisko als schwarzer SF-Autor Benny Russell in den 50er Jahren über Sisko tatsächlich schreibt und sein Verleger sagte, das kann nicht sein, er ist ein Schwarzer. Zitat Octavia Butler: Als ich jung war, schrieben viele darüber, auf andere Welten zu reisen und dort kleine grüne oder kleine braune Männchen anzutreffen, und diese waren immer irgendwie untergeordnet. Sie waren immer linkisch oder wie die kleinen Eingeborenen in schlechten alten Filmen. Und ich dachte, abseits von all diesen Menschen, die die Galaxis besiedeln, ist das einfach Müll. Octavia Butler beschreibt sich selbst als äußerst schüchtern, eine Einsiedlerin in der Mitte von Los Angeles, die ihre Identität im Schreiben findet. Zitat: Schüchternheit ist scheiße. Sie ist nicht niedlich oder feminin oder anziehend. Sie ist eine Qual und sie ist scheiße. Ich habe für die Schule Vorträge und Gedichte wie verlangt auswendig gelernt. Dann habe ich so lange geweint, bis ich vom Vortrag ausgenommen wurde. Einige Lehrer haben mich dafür abgeurteilt, dass ich mich nicht bemüht habe. Andere haben mir dafür vergeben, nicht besonders helle zu sein. Nur wenige sahen meine Schüchternheit. Ich glaubte, ich sei hässlich und dumm, plump und ein hoffnungsloser Fall für die Gemeinschaft. Und ich war davon überzeugt, dass jede dieser Schwächen sie sofort erkennen würde, wenn ich auf sie aufmerksam machte. Ich wollte verschwinden. Ich versteckte mich hinter meinem großen pinken Notizbuch, eins, das die ganze Fülle des Papiers halten konnte. Ich baute mir darin ein eigenes Universum. Dort konnte ich ein magisches Pferd, ein Marsianer, ein Telepath sein. Dort konnte ich überall sein, nur nicht hier, zu jeder Zeit, mit allen Menschen, nur nicht in dieser hier. Ich begann über Macht zu schreiben, weil ich so wenig davon hatte. Und sie schrieb auch gegen Widerstände in der eigenen Familie. Von ihrer Tante Hazel bekam sie zu hören, Zitat, Neger können nicht schreiben. Das sagte sie in einem Interview mit Mike McGonigal. Ihre Mutter wollte allerdings, dass sie Sekretärin mit einem stabilen Einkommen wird, aber Octavia schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, geistlose Jobs, die ihr aber ermöglichten, von morgens, ja, bis um drei zu schreiben. Sie besuchte Abendkurse an der California State University und später auch die University of California. Sie graduierte dort auch. 1969 wurde sie zu einem Workshop der Writers Guild of America for Sitcoms eingeladen und da traf sie Harlan Ellison. Ja, sie sagte, dass sie überlege, Sitcoms zu schreiben, aber Harlan Ellison empfiehlt ihr doch den Clarion Workshop zu besuchen. Und den Clarion Workshop, das ist eine bekannte Schmiede für SF-Autoren. Und Ellison gab ihr die Empfehlung, dann doch besser bei Kurzgeschichten zu schreiben und Romane zu schreiben. Zitat Octavia Butler: Wir waren alle sozial zurückgeblieben, aber wir schienen ganz gut miteinander auszukommen. Denn um SF zu schreiben, muss man so etwas wie ein Einzelgänger sein. In deinem Kopf hausen zur gleichen Zeit das Gespräch lieben. Clarion war ein guter Ort dafür. Und später schrieb sie, ich habe vom Schreiben gelebt und ich konnte damals mit $5,000 Vorschuss leben. Man konnte davon leben, wenn auch nicht gut. Ich kaufte mir Lebensmittel, die ich nicht mochte, aber die nahrhaft waren. Bohnen, Kartoffeln. Ein 10-Pfund Sack Kartoffeln hält ziemlich lange durch. Ich habe mich nicht dazu entschlossen, Schriftstellerin zu werden. Es ist einfach passiert, sagt sie in einem späteren Interview. Sie kennt die harten Zeiten, in denen sie gezwungen war, einige Besitztümer zu verkaufen, um an Essen zu kommen. 1995 bekam sie den renommierten MacArthur Fellowship Award verliehen mit $295,000. Damit kam sie dann schon eher etwas weiter. Sie hatte keinen Führerschein. Sie fuhr oft mit dem Bus, wo sie ganz entgegen ihrer Schüchternheit sich mit den Leuten unterhielt. Oder ein Nachbar nahm sie mit zum Supermarkt. Es gibt eine Anekdote. Da hat ein Nachbar sie nach Hause gebracht. Sie eilt in ihr Haus und gibt ihm ein unterzeichnetes Exemplar ihrer Bücher. Und er wusste bis dahin gar nicht, dass sie Schriftstellerin war. 1999, sie ist gerade in einer Schreibblockade, die fast 6 Jahre anhält, zieht sie nach dem Tod ihrer Mutter nach Lake Forest Park, das ist im Staat Washington, ein Vorort von Seattle. 300 Kisten voller Bücher begleiten sie und man muss immer sagen, dass sie gesundheitlich nicht immer so gut dabei war. Sie hatte Herzprobleme und Bluthochdruck. Am 24.02.2006 stürzt sie auf dem Kopfsteinpflaster vor ihrem Haus und stirbt noch am selben Tag an den Folgen dieses Unfalls. Sie sagte einmal von sich selbst, dass sie weniger als Science-Fiction-Autorin verstanden werden möchte, sondern eher als jemand, der eine Chronik des menschlichen Herzens schriebe und dazu die Mittel der SF als Werkzeug der Offenbarung verwende. Als ich ein Kind war, nannte man diese Art von Literatur Ideenliteratur, betont sie. Und sie sagt auch, dass SF möglicherweise das Genre mit der größten Freiheit ist. Zitat: Im besten Fall regt SF die Imagination und Kreativität an. Sie führt Leser und Autor abseits der ausgetretenen Wege, weg von den schmalen Pfaden von dem, was jedermann sagt, wo jedermann entlang geht, was jeder denkt. Und in einem Interview mit Juan González erklärt sie, warum sie bei der SF geblieben ist. Ich glaube, ich blieb dort, weil es so offen war und mir die Möglichkeit gab, jeden menschlichen Aspekt zu beschreiben. Die Leute denken, SF sei nur Star Wars oder Star Trek, aber die Wahrheit ist, dass es hier keine geschlossenen Türen gibt und dass keine Formeln benötigt werden. Man kann mit der SF überall hingehen. Ich schreibe deswegen keine utopische SF, weil ich nicht glaube, dass unperfekte Menschen eine perfekte Gesellschaft aufbauen können. Niemand ist perfekt. Eine Sache, die ich entdeckt habe, wenn Lehrer meine Bücher im Unterricht durchnehmen, ist, dass Menschen immer versuchen, den Guten und den Bösen zu finden, was mich vollkommen anwidert. Ich würde mich zu Tode langweilen, wenn ich so schreiben würde. Aber das sind die einzigen Muster, die sie haben, und sie versuchen, meine Arbeit da hineinzupressen. Thomson Gale schrieb 2005, dass Octavia Butlers Arbeiten geholfen haben, die Thematik Rasse und Geschlecht mehr in den Vordergrund der spekulativen Literatur zu bringen. Und über Kritiker und Kritik schrieb oder sagte Octavia Butler mal auf die Frage, ob sie die Kritiken zu ihren Werken lese, dem Redakteur Stephen W. Potts: Das mache ich. Aber ich neige dazu, mich zu ärgern. Nicht, wenn ich mit jemandes Interpretation nicht übereinstimme, sondern wenn ich merke, dass die Leute das Buch nicht ganz gelesen haben. Ich bin nicht verärgert, wenn jemand inhaltlich falsch liegt. Das kann jedem passieren, aber ich ärgere mich, wenn jemand ungenau ist. Manche Leser meinen, ich sei soziobiologisch, aber das stimmt nicht. Ich denke, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass unser Verhalten bis zu einem gewissen Grad von biologischen Einflüssen kontrolliert wird. Manchmal kann eine kleine Veränderung im Gehirn von nur ganz wenigen Zellen das Verhalten eines Menschen oder eines Tieres komplett ändern. Über ihre Arbeitsmethode hat sie mal gesagt: Ich habe grundsätzlich 4 oder 5 Bücher in meinem Haus offen liegen und es sind niemals Bücher des gleichen Themas. Sie stehen in keinem speziellen Sinn miteinander in Beziehung und die Inhalte widersprechen sich oder stoßen sich ab. Und ich mag diesen Effekt. Ich höre auch gern Audiobücher, wenn ich meinen morgendlichen Spaziergang mache. Ich habe 2 Kassetten von 2 sehr unterschiedlichen Audiobüchern dabei und lasse die Inhalte gegeneinander los, lasse sie köcheln, sich in einer seltsamen Art und Weise fortpflanzen, so dass ich daraus Ideen ziehe, die ich so nicht bekommen hätte, wenn ich mich einfach nur in ein Buch vertieft hätte und gleich das nächste genommen hätte und so weiter. Ich recherchiere und schreibe zur selben Zeit und das eine stimuliert das andere. Wenn ich etwas genauer wissen will, jage ich nach den Informationen. Wenn ich auf dieser Jagd bin, finde ich andere Dinge. In einem Interview sagte sie: Wenn ich bei etwas unsicher bin, schreibe ich nicht darüber. Ich schreibe es heraus. Das bedeutet, dass ich so lange schreibe und nachdenke, bis es mir so bekannt ist, als sei es meine zweite Natur. Ja, sie schreibt über die Dinge, die sie ängstigen, verwandelt sie in Komfortzonen, schafft eigentlich einen komplexen Zusammenhang und besseres und weit gefasstes Verstehen. Sie schreibt auch über moralische Schwierigkeiten der modernen amerikanischen Gesellschaft. Und wenn sie die Flucht aus der Welt ihrer Mutter und anderer schwarzer Frauen unternahm, dann macht sie es sich nicht einfach dabei. Sie versucht, die Funktionsweisen, die Gründe und die Natur einer Gesellschaft zu verstehen und zu analysieren, in der Unterdrückung und Rassismus vorherrschen. Sie schreibt in einem für die ernsthafte Literaturkritik oder, was sich dafür hält, eher wenig beachteten bis verachteten Genre. Die literarischen Mittel sind unkonventionell für den Mainstream, aber eben Butlers Transportmittel für das, was sie sagen möchte. Und man darf nicht den Fehler machen, es geht nicht einfach immer nur um Rasse und Rassismus in ihren Texten, aber dieser Themenkomplex ist natürlich im Hintergrund. Der afroamerikanische Schriftsteller Stephen Barnes sagte über Octavia Butler: Sie war eine der echtesten Autorinnen, die ich kenne. Sie hat alles in ihr Werk gesteckt. Sie war außergewöhnlich engagiert in diesem Handwerk. Und trotz ihrer Schüchternheit war sie offen, großzügig, ein menschenfreundlicher Mensch. Steve Barnes Frau Tiu Tananarive erinnert sich: Es klingt nach einem Klischee, wenn ich sage, dass sie eine gute Seele hatte, aber so war es. Was sie in ihrem Schreiben wirklich rübergebracht hat, war der tiefe Schmerz, den sie spürte. Alles war eine Metapher für Krieg, Armut, Kämpfe und Diskriminierung. All das hat sie tief verletzt, aber es war ihre Gabe, mit Worten diesen Schmerz beschreiben zu können und die Welt ein wenig besser zu machen. Leslie Howell schrieb im Nachruf in der Seattle Times: Sie steht allein da mit dem, was sie tat. Sie war ein großes Signal. Ja, Erik, soweit erstmal zu Octavia Butler über die einzelnen großen Werke, die sie geschrieben hat, also zum Beispiel Kindred und noch viele, viele andere. Wenn wir da jetzt noch drauf eingehen würden, das würde viel Zeit auffressen. Aber man kann sagen, Octavia Butler war eine wirklich engagierte Autorin. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch feststellen, wenn wir uns über Bloodchild unterhalten.
Ja, danke erstmal für diesen gewohnt akribischen, tiefen biografischen Einblick. In der Tat, ja, da gibt es einige Zyklen, die Butler geschrieben hat. Aber da wir uns ja hier in letzter Zeit vor allem der kurzen Form verpflichtet haben, sprechen wir über Butlers vermutlich, ja, mit Sicherheit berühmteste Kurzgeschichte Bloodchild, die 1984 in Isaac Asimovs Science Fiction Magazine zum ersten Mal abgedruckt wurde. Ja, worum geht es? Wir befinden uns in einer nicht näher bestimmten Zukunft. Es gibt keine Jahresangaben in der Story und generell wenig Informationen über den Hintergrund, vor dem die Geschichte spielt. Die Geschichte wird aus der Perspektive der Hauptfigur Gunn erzählt, ein Jugendlicher, dessen Familie auf einem fremden Planeten wohnt, so wie viele andere Menschen auch. Erst im Verlauf der Story erfahren wir, dass Gunn und seine Familie zu Menschen gehören, die von der Erde geflohen sind, weil sie dort von anderen Menschen unterdrückt worden waren. Aus welchen Gründen genau, erfahren wir nicht. Der Planet, auf dem sie nun leben, ist aber bereits bewohnt, und zwar von einer intelligenten außerirdischen Rasse namens Tlix. Einer dieser Tlix kennt die Familie von Gunn schon sehr lange und besucht sie in der Öffnungsszene der Story. Dieser weibliche Tlix namens T'Gatoi, geschrieben T'Gatoi, ist eine Art wirbelloses, wurmartiges Wesen mit mehreren Gliedmaßen und gelben Augen. Es bringt der Familie sterile Tlix-Eier mit, die auf die Menschen wie eine Art Wunderdroge wirken. Sie versetzen sie, wenn sie sie essen, in einen angenehmen Rausch und wirken wie eine Art Verjüngungskur auf den menschlichen Organismus. Gunns Mutter kennt T'Gatoi schon sehr lange. Es scheint eine Art Freundschaft zwischen ihnen zu bestehen. Es wird jedoch schnell klar, dass das Verhältnis zwischen Tlix und Terranern gespannt ist. Die Tlix brauchen die Menschen, um von ihnen gewärmt zu werden, und geben ihnen die Eier auch nicht ganz uneigennützig. T'Gatoi gibt recht deutliche Anweisungen an die Menschen, also zum Beispiel eben an Gunn oder seine Mutter, die keineswegs, und die Menschen scheinen keineswegs auf Augenhöhe mit den Tlix zu stehen. Gunn schildert, dass seine Mutter nur widerwillig das Ei von T'Gatoi annimmt, das ihren Alterungsprozess verlangsamt, während er selbst ein eher positives Verhältnis zu den Tlix hat. Ja, das sind erstmal nur so Situationsbeschreibungen, es passiert dann noch gar nicht so richtig viel, dann aber plötzlich geschieht etwas. Plötzlich hört die Familie von draußen vor dem Haus Lärm. Ein Mann, der an großen Schmerzen leidet, wird hereingetragen. T'Gatoi befiehlt Gunn, eines der Nutztiere der Familie zu erschießen. Sie haben da also einen kleinen Garten oder so etwas und züchten anscheinend so kleine Tiere oder auch größere Tiere. Gunn tut dies, T'Gatoi schneidet das Tier auf, nachdem es hereingetragen wurde, betäubt anschließend den Menschen, der an Schmerzen leidet, und schneidet diesen Menschen dann ebenfalls auf. Gunn weiß schon in etwa, was jetzt passiert, und hat sich freiwillig entschlossen, Zeuge des nun Folgenden zu sein, wünscht sich jedoch bald, er hätte es nicht getan. Denn was nun passiert ist, der Tlix T'Gatoi holt aus dem Körper des Mannes mehrere blutverschmierte Maden heraus, lebendige Maden, und setzt sie in den Kadaver des Tieres rein. Es wird deutlich, dass es sich hier um die Geburt neuer Tlix-Larven handelt, denn die Tlix setzen ihre Eier in lebende Menschen ein, um sie auszubrüten. Die Menschen leben also in einer Art Zwangssymbiose mit den Tlix. Wir erfahren auch, dass es einige Menschen gab, die in der Vergangenheit Tlix getötet haben, weil sie sich gegen diese Symbiose gewehrt haben. Daraufhin haben die Tlix eine Schutzzone um die Menschenkolonien errichtet auf diesem Planeten. Schutzzonen, die allerdings im Grunde das sind, was ein Weidezaun um eine Schafsherde wahrscheinlich darstellt. Die Tlix haben irgendwann erkannt, dass Menschen hervorragende Wirte darstellen, und haben sozusagen einen Deal gemacht. Sie beschützen die Menschen und geben ihnen die sterilen Eier. Dafür stellt jede Familie eines ihrer Mitglieder als Wirt bereit. Ja, Gunn ist ziemlich erschüttert von der Szene, die er damit ansehen musste. Immerhin hat nämlich auch er selbst sich vor längerer Zeit dazu entschlossen, ein Tlix-Wirt zu werden. Er spielt kurz mit dem Gedanken, sich selbst oder T'Gatoi zu erschießen. Nach einem Gespräch mit T'Gatoi entschließt er sich allerdings dennoch dazu, T'Gatois Eier aufzunehmen, was dann auch geschieht. Ja, und mit den Worten von T'Gatoi, ich werde auf dich aufpassen, endet die Geschichte. Das war jetzt sehr kurz, Ich habe versucht, da sind noch sehr viele kleinere Nebenschauplätze mit drin, viele Nebendetails, aber das können wir ja vielleicht in der Diskussion jetzt erörtern.
Ja, ja. Es ist eigentlich eine Geschichte, in der nicht viel passiert. Mhm. Kann man sagen. Es ist also der Mann, quasi der Bote wie in der Antike, der hereingetragen wird, der verdeutlicht eigentlich die Situation, um die es geht. Die Außerirdischen und die Menschen haben sich arrangiert miteinander. Mhm. Eine, du sagtest, Zwangssymbiose. Es ist so. Die Tlik beschützen die Menschen und die Menschen wählen einen aus ihrer Familie aus, der die Eier aufnimmt.
Mhm.
So. Und das ist natürlich eine sehr, sehr heikle Geschichte, wie ich finde. Man bekommt zum Beispiel, wir steigen mal damit ein, dass man gar nicht sich vorstellen kann, wie die Tlik eigentlich aussehen. Es wird vage etwas erzählt, ein etwa 3 Meter langer Körper mit mehreren Gliedmaßen und so weiter und so weiter. Aber wie die Tlik jetzt aussehen, die Beschreibung spart sich Octavia Butler ganz einfach, weil sie auch im Prinzip gar nicht relevant ist. Es ist eine vollkommen fremde Lebensform und wie sie im Einzelnen aussieht, ist für die Geschichte nicht von Belang. Von Belang ist einzig die Tatsache, dass sie offensichtlich den Menschen dominieren, also auch hier ein interessanter Aspekt, was Octavia Butler in ihrer langen Erfahrung als Science-Fiction-Leserin auch mitbekommen hat. Menschen kolonisieren einen Planeten und entgegen der Science-Fiction des Golden Age, böse Überraschung, die dort anwesenden Außerirdischen sind definitiv den Menschen überlegen.
Mhm.
Ja, sie rotten sie nicht komplett aus, sondern nach und nach entsteht eine Symbiose, was ich zum Beispiel einen äußerst interessanten Aspekt finde.
Mir ist auch aufgefallen, dass ich hatte erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten, mich in das Setting reinzufinden und mir ist dann so nach und nach klar geworden, dass ich, glaube ich, eine derartige Konstellation von Menschen und Außerirdischen bisher noch nirgends in einer Science-Fiction-Geschichte gelesen hatte. Also eben genau dieses, was mein erster Gedanke war, also es kommt erst nach und nach raus, wie das eigentlich da aussieht. Ich hatte zuerst gedacht, dass die Handlung auf der Erde spielt und dass die Tliks sozusagen so eine Art, na wie nennt man das, freundliche Kolonialherren sind, ja, dass die halt auf die Erde gekommen sind und sozusagen die Menschen zu ihren Haustieren mehr oder weniger gemacht haben. So ein bisschen, also einer der ersten Assoziationen waren natürlich die Overlords aus Childhood's End von Arthur C. Clarke, ne,
ja.
Also die überlegenen, aber sag ich mal wohlgesonnenen Kolonialherren, was natürlich jetzt in Anführungszeichen ein bisschen zu setzen ist. Wir wissen, wie das mit Kolonialismus ist, egal wie freundlich der ist, ja. Ja, aber wie gesagt, das ist gar nicht die Konstellation. Es ist, die Menschen haben sich mehr oder weniger, naja, freiwillig schon dazu entschieden, diesen Deal auch einzugehen, ne? Also Es ist diese Sache mit den Eiern, ne? Es ist schon relativ deutlich, dass die Tlix die Menschen damit auch so ein bisschen in Abhängigkeit halten. Weil das eben wirklich wie eine Wunderdroge wirkt. Es scheint sie eben nicht körperlich zu zerstören. Nein, im Gegenteil, es verjüngt sie sogar. Was den Tlix natürlich zugute ganz recht ist, weil sie dann ihre Wirte schön lange am Leben und gesund halten.
Aber man darf nicht vergessen, dass auch die Tliks auf die Menschen angewiesen sind.
Ja.
Denn sie sind als Wirte für die Eier und für die Larven notwendig für die Tlik.
Wo sich natürlich eine kleine logische Lücke auch auftut in der Story, ne? Denn wie haben die Tliks das denn vorher gemacht?
Mit anderen Wesen, das wird kurz erwähnt. Das wird tatsächlich kurz erwähnt, dass es vorher andere Wesen gab, zum Beispiel die Wesen, die
Achtli.
Die, genau, zum Beispiel. Und dass die aber einen Abwehrstoff dagegen hatten. Mhm. Und dass die Menschen das nicht einfach so gemacht haben, sondern tatsächlich dagegen revoltiert haben, sich gewehrt haben. Das wird ja angedeutet, auch anschließend als Schutzzonen errichtet werden und dass man herausgefunden hat, wenn man eine gewisse Bindung mit den Terranern eingeht, dass das dann gar kein Problem ist. Das heißt also eine terranische Gesellschaft. Wir haben hier ein bisschen den Go West Mythos, den amerikanischen Urmythos, dass Eroberung eines fremden Landes. Und anders als bei den amerikanischen Ureinwohnern haben die Ureinwohner dieses Planeten diesmal die Oberhand gewonnen. Dennoch sind immer noch irgendwo in der menschlichen Gesellschaft, die sich mit den Tlik arrangiert hat, immer noch irgendwo solche Gedanken manifestiert, Ideen manifestiert, dass es vielleicht eines Tages in ferner Zukunft nötig sein wird, sich doch wieder mit Gewalt zu wehren. Deswegen ist das Gewehr, mit dem das Nutztier erschossen wird, das Gun hört, das ist versteckt. Mhm. Ja, in einem präparierten Abflussrohr. Und es gibt, das wird angedeutet, überall Waffen.
Mhm.
Ja, und auch sein Bruder ist nicht davon überzeugt, dass diese Art und Weise, wie die Menschen leben, korrekt ist. Ja, insofern, das ist ein Verhältnis, in dem, sagen wir mal, die meisten Menschen sich arrangiert haben. Dennoch aber ist es irgendwo ein wenig fragil. Es gibt Gruppen, wage ich zu behaupten oder wage ich zu interpretieren, die sehr wohl irgendwann mal ein Interesse daran haben, dieses Verhältnis wieder umzukippen. Und das mit Waffengewalt.
Ja, definitiv. Also die Geschichte liest sich ja auch tatsächlich so, dass man denkt, oh Gott, wie furchtbar. Aber gleichzeitig lasse ich mir für später. Noch ein Punkt, den du am Anfang erwähnt hattest. So, man weiß gar nicht, wie die Tliks aussehen. Es stimmt, das weiß man wirklich nicht. Ich hatte dennoch irgendwie immer so eine Art... ein wurmartiges, fast schwebendes Wesen irgendwie. Aber was ich erstaunlich finde, Butler schafft es, dass die Tliks, zumindest für mich, während der ganzen Story nicht irgendwie ekelhaft oder gruselig wirken, sondern irgendwie weich und anschmiegsam und auch verletzlich. Das fand ich sehr, sehr spannend sozusagen, obwohl es ja wirklich, wenn man das mal so sich überlegt, oh, diese so wurmmäßig mehrere Gliedmaßen, sie umschließen die Menschen dann auch damit so. Und es wirkt nicht, also es wirkt natürlich jetzt nicht besonders angenehm, aber jetzt auch nicht irgendwie mega tentakel-eklig so. Das ist sehr kunstvoll gemacht, finde ich. Wie sieht das?
Dem stimme ich nicht zu. Meine Vorstellung war tatsächlich keine positive.
Ja, aber man muss.
Aber das macht ja nichts.
Man muss aber auch sehen, dass von Anfang an eine seltsame Zärtlichkeit zwischen
Gun, ja.
Guns Mutter und Tigger Toy herrscht. Das kann man nicht ignorieren.
Tigger Toy hat sogar einen extra, ist der Familie sehr verbunden und hat sogar eine extra Liege in diesem Haus.
Ja.
Also, und sie schmiegen sich dann alle an sie heran. Das heißt, sie werden auch nicht, oder zumindest die Generationen, von der wir hier sprechen, werden nicht mit einem Abscheu oder Ekel großgezogen, sondern das ist für die schon vollkommen selbstverständlich. Es gibt die Menschen und es gibt die Tlik. Und mit den die Verbindung zwischen beiden Rassen, muss man ja jetzt wirklich sagen, ist eine zärtliche Verbindung, ist eine sehr nahe Verbindung, abgesehen natürlich von denen, die das möglicherweise ändern wollen. Aber in der Regel sind die Tlik mit den Menschen auch sehr stark verbunden. Und nicht zuletzt Tigger Toy hat während ihrer Laufbahn als eine der führenden, man kann sagen, Klick-Politikerinnen dafür gesorgt, dass diese Art von Bindung verfestigt wird.
Mhm.
Dass Familien untereinander sich tatsächlich nahe kommen, miteinander leben, miteinander auskommen.
Mhm.
Und Gan und Tigger Toy haben ja auch dieses Arrangement, dass er ihr Ei nehmen wird.
Ja.
Ne? Und das passiert ja sogar. Und das ist ja ebenfalls eine, wie soll ich sagen, es gibt Darstellungen von Salvatore und von anderen Autoren, wo das immer wieder thematisiert wird, wie sie sieht ja Sexualität zwischen einem Menschen und einer fremden Rasse aus, einer Alien-Rasse. Ja?
Hm.
Und das wird hier sogar sehr explizit beschrieben.
Ja.
Und ne, es ist, es ist hier der Aspekt der Befruchtung, der Sexualität, dass ein Mann penetriert wird, natürlich auch hochinteressant. Wobei nicht nur Männer werden penetriert, nicht nur Männer werden zu Wirten gemacht, aber hier in diesem speziellen Fall wird es so dargestellt.
Ja, und ich glaube, mich erinnern zu können, dass Männer sozusagen auch irgendwie die bevorzugte Menschen,
bevorzugt, ja.
Dass das Geschlecht ist, was dann sozusagen dass dann tatsächlich schwanger wird, ne? Also
das wird auch begründet, weil sie einen besseren bessere Konstitution haben und so weiter.
Ja, also ich finde, da sind unglaublich viele ganz irre Bilder drin, die ganz viel Sense of Wonder haben, aber natürlich auch ganz stark mit natürlich Bildern aus der menschlichen Realität, also aus unserer Realität spielen. Also eben das, was du meintest, so dieses Wesen hat da so eine Art Liege, so man denkt erstmal an so eine Art Hundekissen irgendwie, aber eigentlich sozusagen ist dieses Wesen, das da zu Gast ist, ist der Herr. Und also dieses Anschmiegen, das ist ganz, ganz irre Bilder.
Auch ein interessanter Aspekt ist, dass wir hier nicht nur über interrassischen, man verzeihe mir das Wort, Geschlechtsverkehr, Symbiosen und so weiter sprechen, sondern wir sprechen
auch... Von Spezies auch, müssten wir eigentlich reden, ne?
Interspezies. Nein, wir sprechen aber auch über eine Coming-of-Age-Story.
Ja, ja.
Gunn wird erwachsen. Der erste Satz ist direkt: der letzte Abend meiner Kindheit begann mit einem Besuch zu Hause.
Mhm.
Ne? Also das fängt direkt an und es geht weiter. Es wird ein bisschen von der Hintergrundgeschichte erzählt. Es wird diese furchtbare Operation erzählt, wie diesem Mann diese Maden entnommen werden. Mhm. Also auch hier verliert er quasi in dem Moment auch ein Stück seiner Unschuld. Es wird ihm immer erzählt, das ist alles nicht so schlimm und alles wird gut und so weiter und so weiter. Und dann sieht er, was mit ihm passieren wird, zwangsläufig,
ja,
irgendwann. Ne? Und dann die Tigatoi hat gar keine andere Möglichkeit, sie muss an diesem Abend das Ei im implantieren. Und das sagt sie auch. Ich werde heute Nacht das erste Ei implantieren, ziemlich zum Ende hin. Und er ist noch hin und her gerissen und dann doch lässt er es über sich ergehen. Er macht es freiwillig. Wobei sie aber auch... Ja, es ist interessant. Sie sagt, ich muss es heute Nacht machen. Sie hätte es notfalls bei der Schwester gemacht, die sich da auch angeboten hat. Und dann sagt er, sie drängelt natürlich. Es ist ihr Biorhythmus, das muss sein. Und dann trotz ihres Drängens sagt er zu ihr, stellt sich in den Weg und sagt, ist es dir denn egal bei wem? Und statt einer Antwort, ja, kommt sie zu ihm und implantiert das Ei.
Hm.
Ne? So, das ist ja schon.
Ja, ja. Aber auch hier, das Ganze ist nicht irgendwie so wie eine ganz furchtbare Zwangsgeschichte, so eine Vergewaltigung irgendwie, sondern sie legen sich sozusagen irgendwie nebeneinander dann und Tigatoi sticht, also es ist irgendwie so eine Art Stich, also ein Stich, die mit einem Gliedmaßen von ihr, wie auch immer, das weiß man ja nicht genau, wie das aussieht. Führt dann sozusagen ihm die Eier ein. Und Gunn bewegt sich dann einmal kurz und tut Tigatoi dabei weh. Das fand ich das
umgekehrt.
Genau, ja. das fand ich eine ganz faszinierende Stelle, so wo nochmal diese Verletzlichkeit trotzdem von den Tlix gezeigt wird in diesem Moment oder von Tigatoi. So, das zeigt, dass es sozusagen nicht so einseitig ist, wie man vielleicht annehmen könnte.
Das ist ja das Interessante, ja. Wie ich schon sagte, die Generation wird mit einem Bild der Tlik aufwachsen, in dem sie nicht ekelig, nicht fremdartig sind, sondern sie sind an sie gewöhnt. Mhm. Und dann, wie in einem Coming-of-Age-Film, in einem Klassiker oder in einem modernen Film, was auch immer man will, da wird dann beschrieben, ich zitiere hier, dennoch zog ich mich aus und legte mich neben sie. Ich wusste, was ich zu tun und was ich zu erwarten hatte. Man hatte es mir mein ganzes Leben lang erzählt. Ich fühlte den vertrauten Stich, betäubend, nicht unangenehm. Das blinde Suchen ihrer Legeröhre. Der Stich war schmerzlos, leicht. Der Stachel drang mühelos ein. Sie bog sich langsam auf mich zu. Ihre Muskeln drückten das Ei aus ihrem Körper in meinem. Also das ist sehr explizit.
Das ist sehr explizit, aber trotzdem auch gleichzeitig irgendwie, finde ich, sehr elegant beschrieben. Also es wird.
Ja, es ist keine, wie du sagst, es ist keine Vergewaltigung.
Ja, also ich finde, das ist literarisch ganz großartig, was Butler da macht. Ich finde, da sind so viele feine Zwischentöne. Das habe ich selten, sage ich mal, in der Science-Fiction-Geschichte gelesen. Auch was du sagst, es ist sozusagen nicht viel Handlung. Es geht die ganze Zeit ja um so ganz diffuse Beschreibung von Beziehungen, von Blicken, von Gefühlen, von Berührung. Das ist ganz, da bekommt man ein ganz detailliertes, aber zum Teil auch sehr diffuses Bild, so was in dieser Familie so los ist, auch zwischen Gunn und seiner Mutter, zwischen Gunn und seinem Bruder und so weiter. Und die Schwester spielt auch noch eine Rolle. Ja, also genau. Und jetzt nochmal zu dem Punkt, sozusagen diese dramatische Szene mit der, wo der Mann eben aufgeschnitten wird. Ich weiß nicht, wann du die Geschichte zum ersten Mal gelesen hast. Wie war denn deine Reaktion damals eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Das ist lange, lange, lange her. Bestimmt 15 Jahre oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Schockiert war ich eigentlich in dem Zusammenhang nicht. Schockiert war ich eher über die Tatsache. Und wie gesagt, das ist lange her. Schockiert war ich eher über die Tatsache, dass die Menschen sich auf diese Beziehung eingelassen haben.
Hm. Ja.
Und dann anschließend die Szene, die ich gerade da erwähnt habe. Das hat mich doch schon sehr irritiert, dass die Aliens den dass Tigatoi den Menschen aufgeschnitten hat und die Nachkommen gesucht hat im Körper. Das fand ich gar nicht so schockierend, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Hm. Also, ja gut, schockierend ist jetzt vielleicht auch ein starkes Wort, aber natürlich habe ich da schon irgendwie mit einem Ekel und mit einem leichten Entsetzen reagiert, ne? So, also es wird die ganze Zeit so ein bisschen vorbereitet, man ahnt es schon so in etwa und dann, okay, ja, es ist wirklich so.
Wobei diese Geburt ja im krassen Gegensatz zu der eigentlichen Eiablage steht.
Ja, das stimmt, das ist interessant. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das wird ja dann auch so im Laufe der Geschichte, glaube ich, sogar einmal relativ deutlich ausgesprochen. So sind Geburten nun mal. Geburten sind, ja, jeder, der vielleicht schon mal Familienvater, also Vater geworden ist, ich spreche jetzt halt mal die Männer an und eben da teilgenommen hat, Frauen, die eben ein Kind bekommen haben, wissen das natürlich noch viel, viel besser. Das ist eine blutige und schmerzhafte Angelegenheit. Und letztendlich nichts anderes wird hier beschrieben. Da wird also eigentlich in ziemlich großartiger Weise den vermutlich hauptsächlich eben männlichen Lesern von Science Fiction schon so ein bisschen der Spiegel vorgehalten. Und dann setzt Butler natürlich noch einen drauf, indem sie dann eben einen Mann eben schwanger werden lässt. Also einmal sieht man, genau, ein Mann, der sozusagen diese Maden gebärt, und dann am Ende der Geschichte ein Mann, der geschwängert wird. Das ist schon ziemlich subversiv, muss man schon mal sagen.
Ja, das ist in jedem Fall, mir jetzt gucken, es ist kein Facehugger, der irgendjemanden anspringt und den Alien implantiert.
Mhm.
Das ist ja, wenn man sich den Facehugger vorstellt.
Wir sprechen jetzt
vorstellt,
also für alle.
Von Alien, ja, genau. Ja, von Ridley Scott. Wenn man sich das anschaut und darüber nachdenkt, das ist ja auch eine Penetrationsmethode und eine sehr brutale. Das ist ja eine Vergewaltigung, die eigentlich stattfindet.
Ja,
und das ist eigentlich eine der Leitvorstellungen, die man bis auf viele, es gibt Ausnahmen, es gibt großartige Ausnahmen, in der verschiedene Spezies miteinander Geschlechtsverkehr haben. Aber die eigentliche Vorstellung, die Leitvorstellung von dem, wie sich das Bild prägt, ist, wenn ein Alien einen Menschen schwängert, dann mit Gewalt, brutal. Das ist so das Erste, was man denkt. Also da werden irgendwelche Viecher injiziert und die platzen dann auf.
Mhm.
Ja. Und das zieht sich ja als Motiv durch sehr viele Geschichten. Ja, und immer wieder dieser Aspekt, dass etwas in den Menschen hineingestochen wird, dass Aliens entweder eine enorm hochentwickelte Gesellschaft sind, ja, also die uns den Weltfrieden beibringen und ähnliches, oder die nichts weiter wollen, als uns ausbeuten und vernichten und zerstören. Symbiosen. Ja klar, gab es die auch. Aber das war doch gar nicht das, was en masse gelesen und geschrieben wurde.
Das sind eher die selteneren Stories. Das, wie gesagt, das fällt auch sofort auf, was ich am Anfang meinte, ne? Diese doch sehr eigenwillige Konstellation. Ja, vielleicht, weil wir gerade bei diesem Penetrationsthema sind, es gibt auch einen kleinen, habe ich auf der englischen Wikipedia gefunden, was sich Butler so ein bisschen, was so ihre Grundidee bei der Story war. Es ginge wohl in erster Linie, oder als erste Idee, ging es darum, diese Angst davor, dass der Körper von einem parasitischen Insekt sozusagen benutzt wird. Da hatte sie
von der Botfly.
Die Dasselfliege ist das, die zum Beispiel ihre Eier tatsächlich unter die Haut oder in die Schleimhäute zum Beispiel von Rindern, glaube ich, legt und sowas. Und die dann da unter der Haut wachsen und dann irgendwann halt ausbrechen. Ja. Und die zweite Idee oder Grundidee war, sie wollte eine Story schreiben über einen Mann, der schwanger wird. Das waren eigentlich so die beiden Grundsachen.
Ja, und das ist ja auch mit dem, was wir ganz zu Anfang gehört haben, dass zwei verschiedene Ideen miteinander in irgendeiner Art und Weise kollidieren und dann eine Synthese daraus entsteht. Das ist ja ihre Arbeitsmethode. Und das kann man, wenn man ein bisschen die Hintergründe von Bloodchild kennt, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ja, und das sind ja zwei der wesentlichen Antriebspunkte gewesen.
Mhm. Und was du dann sagtest, ne, diese Coming-of-Age-Story, das ist natürlich auch noch ein, also man kann das auf so vielen Ebenen lesen, das finde ich absolut großartig. Es geht gerade in diesem Gesprächen, die Gunn so zum Schluss führt mit Tigger-Toy, natürlich auch ganz viel so um Verantwortung, ne, weil Gunn könnte natürlich sagen, so, ja, klar, ich stehle mich jetzt so aus dieser Rolle, die mir dazu gedacht wurde und die ich eigentlich auch selber immer wollte. Aber nein, irgendwie, es wird irgendwie positiv besetzt am Ende, so dass, oder man kann das nicht so ganz sagen. So einerseits denkt man so, oh, okay, der fügt sich so in sein Schicksal, so in einer Art von, ich werde jetzt besiegt. Aber andererseits auch so in so, nein, ich nehme jetzt diese Rolle an, ich nehme die Verantwortung auf mich. So ist das nun mal in dieser Welt. Ich muss irgendwie erwachsen werden. Das tut man einfach, wenn man erwachsen ist.
Man übernimmt die Verantwortung.
Genau, dafür, ja. Genau. Also das ist halt auch ein interessanter Aspekt an der Story. Und da sind dann ja noch weitere Subtexte mit drin. Eben gerade, wenn es jetzt um diese Sachen geht, ne, um eben rassenspezifische Thematiken. Das und eben auch feministische Themen, dieser klassische Topos sozusagen, dass Frauen, die früher, wie sie, sag ich mal, im 18. Jahrhundert behandelt wurden, schwarze Frauen sowieso, dass diese ja ihre Unterdrückung eigentlich mögen sollten, ne? Seid doch froh, dass ihr nur das Haus habt, dass ihr nur euch um die Kinder kümmern müsst, wir Männer müssen draußen in die feindliche Welt und da uns behaupten und ihr habt es doch wunderbar. Also sozusagen dieser Topos, die eigene Unterdrückung mögen zu sollen, ne? Das ist natürlich in dieser Geschichte auch ganz klar drin und auch so eine ganz
da hinein erzogen zu werden,
ein ganz klares
hineinerzogen
kolonialistisches ein kolonialistisches Ideenkonstrukt, ne?
Ja, es schwebt im Hintergrund. Den Kolonialismus betreiben ja eher die Menschen ganz zu Anfang. In der Geschichte wird ja klar, die Menschen wollen diesen Planeten erobern.
Das habe ich nicht ganz so klar rausgelesen.
Sie kolonisieren den Planeten. Ja, und dann haben sie aber ihre Rechnung falsch gemacht. Kolonialismus in gewisser Weise ja, aber nicht im Vordergrund, sondern umgedreht.
Ne? Ja.
Der eigentliche, der kolonisiert werden soll, dreht den Spieß um und macht sich den Kolonisten untertan. In dem Prinzip die Tlik, wenn sie die Menschen dafür nicht bräuchten, dass sie ihre Eier ablegen, wäre es für sie ein, ja, kein großer Aufwand, die Menschen einfach zu vernichten. Hm. Die sind ihnen überlegen.
Das wird auch an einer Stelle recht deutlich gesagt so. Also Gan sagt ja, so, eigentlich könnten sie uns so wie Vieh halten. Zack, sie machen es aber nicht.
Sie machen es nicht, weil sie herausgefunden haben, dass sogenannte die Familienzusammenführungen, die dann etabliert werden und die mehr oder weniger Symbiose, in der sie leben, doch für die Nachkommen der Tlik eigentlich besser sind. Und hier haben wir einen entscheidenden Punkt. Für die Nachkommen der Tlik, also sprich für die Eiablage, ist ein solches Verhältnis besser. Das heißt, die Tlik machen das notwendigerweise. Die sind bestimmt auch nicht alle durchgängig davon begeistert, sondern es gab eine Umerziehung, sowohl bei den Menschen als auch bei den Tlik. Und es wird hin und wieder ja gesagt, dass Getoy gesellschaftlichen Verhältnisse, dass sie da massiv dran mitgearbeitet hat. Ob nun aus Überzeugung, dass zwei unterschiedliche Rassen in Frieden und Eintracht miteinander leben können, weil sie aufeinander angewiesen sind. Oder dass sie sagt, die Notwendigkeit zwingt uns dazu, die Menschen ein bisschen zu verhätscheln, damit wir unsere Nachkommenschaft garantieren können. Das bleibt offen.
Mir gefällt natürlich so diese erstere Interpretation etwas besser, weil du dann natürlich noch diesen Zwischenton hast, dass die Tlik eigentlich so ein bisschen moralisch überlegen sind, ne? Trotz der Rolle, trotz der dominierenden Rolle, die sie den Menschen da aufzwingen. Aber das ist auch das Schöne, dass die Geschichte da so offen ist und man da sehr viel so selber hineininterpretieren muss. Man muss da sehr viel mitdenken, habe ich gemerkt. Also, ja. Und eine Sache, die man natürlich auch damit reinlesen kann, nicht muss, aber vielleicht die Butler vielleicht auch gar nicht bewusst da reingeschrieben hat, ist natürlich die Parallele, dass man an die schwarzen Frauen in den Kolonien von Weißen sozusagen denken kann, die ja auch von Weißen vergewaltigt wurden.
Ja. Schon richtig, aber man darf nicht den Fehler machen, Bloodchild als eine Story über Sklaverei zu sehen. Das hat sie selbst in einem Nachwort zu Bloodchild gesagt. Da gibt es ein Zitat, wo sie sagt, es erstaunt mich, dass viele Leute Bloodchild als eine Story über Sklaverei ansehen. Das ist sie nicht. Allerdings ist sie eine Vielzahl von anderen Dingen. Auf einer Ebene ist es eine Liebesgeschichte zweier völlig unterschiedlicher Wesen. Auf einer anderen Ebene ist es eine Coming-of-Age-Geschichte, in der ein Junge mit völlig verstörenden Informationen zurechtkommen muss und eine Entscheidung treffen muss, die den Rest seines Lebens beeinflussen wird. Und zum Dritten ist Bloodchild meine Version der Schwangerer-Mann-Story. Das, was du ja auch gesagt hast vorhin. Ne? Und Sklaverei ist es nicht wirklich. Dafür ist es nicht eindeutig genug.
Das sage ich auch nicht, dass es jetzt direkt darum geht. Aber es ist natürlich etwas, also ich kann verstehen, dass viele Leute das da auch mit drin gelesen haben. Oder sage ich mal, dass es so
ja, ist ja einfach.
Weil, ja, klar, aber ich finde das völlig legitim, das da drin zu lesen.
Ja, aber da muss ich jetzt wiederum sagen, wenn man die Story unvoreingenommen liest, ohne Hintergrundinformation, sondern einfach nur weiß, Octavia Butler war eine afroamerikanische Science-Fiction-Autorin. So, eine Frau, eine Schwarze und eine Science-Fiction-Autorin, das sind ja gleich drei Randgruppen auf einmal. Das kann ja nur über Sklaverei sein. Da gerät man, glaube ich, in Gefahr, auch nicht gewollt, nicht bewusst, sondern man gerät ein bisschen in Gefahr, Octavia Butler da ein bisschen Unrecht zu tun und sie auf dieses Einfache, auf diese einfache Auflösung zu reduzieren. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, ich verstehe das ganz deutlich, dass es, ich will sie da auch nicht so schubladisieren.
Nein.
Mir war es trotzdem wichtig, dass man natürlich diesen Subtext da durchaus drin lesen kann. Wie gesagt, kann. Ich habe das ja jetzt auch bewusst eher ans Ende unseres Gesprächs gesetzt, weil ich eben auch der Meinung bin, dass es in erster Linie noch um viele andere Themen geht, über die wir auch gesprochen haben.
Ja. Also ich stimme dir dazu, auch ist dieser Subtext vorhanden, aber nicht ausschließlich. Man kann es nicht darauf reduzieren.
Ja. Ich fühle mich da halt immer auch so ein bisschen, ne, jetzt sind wir hier zwei weiße Männer, die über eine schwarze Science-Fiction-Autorin sprechen, aber egal. Ein Subtext, der mir auch vorhin noch eingefallen ist, dass du gesagt hast, ne, so diese Kolonialgeschichte, die wird umgedreht, ich musste so ein bisschen an Flüchtlinge in Europa denken. Ne? Die auch sozusagen sich vielleicht hier was Besseres erhofft haben und jetzt auch irgendwie auf eine Weise behandelt werden, die sie nicht so gut finden. Das ist jetzt natürlich etwas, was Butler sicherlich da nicht drin angelegt hat, aber ja, auch das ist etwas, woran ich denken musste beim Lesen.
Ja, sie sagt ja selbst in ihren Selbstzitaten, dass Science Fiction die Möglichkeit aller möglichen Interpretationen liefert. Sie ist nicht böse, wenn man etwas falsch interpretiert. Sie ist böse, wenn man es einseitig oder schlampig macht oder nicht genau gelesen hat oder was auch immer. Aber sie sagt ja wirklich, Science Fiction, und da spricht sie ein bisschen mit Ursula K. Le Guin, extrapoliert das, was wir haben, in eine andere Art und Weise, kanalisiert das in andere Metaphern. Und natürlich hat sie das jetzt so nicht vorhergesehen, was jetzt in Europa passiert. Aber wir sehen dadurch, dass man eine solche Geschichte aus einem anderen Kontext, die 80er Jahre, noch Kalter Krieg und dergleichen, die 80er Jahre waren ein anderer Kontext, ihre Herkunft ist ein anderer Kontext, aber es passt auf Situationen, die sie überhaupt nicht vorhergesehen hat. Und das ist das Großartige an wirklich guter Science Fiction. Hat ja nicht umsonst den Hugo und den Nebula und noch andere Awards gewonnen, diese Geschichte. Hier funktioniert Science Fiction auf einer höheren Ebene. Und wie ich ja immer süffisant kritisiere, auch das, was das Feuilleton, gut, Octavia Butler ist vom Feuilleton natürlich gelobt worden und das vollkommen zu Recht, was das Feuilleton aber auch immer ganz gerne ignoriert.
Hm. Ja, da sind und ganz viele zeitlose Themen letztendlich drin, die eben wirklich komplett Science-Fiction im Science-Fiction-Gewand daherkommen, aber die auch nur durch diese Mittel der Science-Fiction so stark erst sind. Ja? Ja. Das ist nicht so, dass man könnte diese dem nicht auf die gleiche Weise rüberbringen, in dieser Stärke, wenn man das in einem realistischen, zeitgenössischen Setting, glaube ich, spielen lassen könnte. Also vielleicht schon, aber trotzdem, das ist eine ganz spezifische Stärke.
Auf wesentlich mehr Seiten.
Ja, ja. Und was du gesagt hast, die Geschichte hat damals wirklich total abgeräumt. Alle wichtigen Auszeichnungen gewonnen, Nebula Award für Best Novelette, Hugo Award für Best Novelette, Locus Award für Best Novelette und Science Fiction Chronicle Award. Alles im Jahr 1985. Definitiv. Also
ja, ganz zu Recht. Kann man immer nur wieder sagen, auch die anderen Preise des MacArthur Fellowship und so weiter, sie war übrigens die erste Science-Fiction-Autorin, die das bekommen hat, die dieses Stipendium bekommen hat für fast $300.000, auch das vollkommen zu Recht. Und sie hat sich abgearbeitet an ihren Geschichten, versucht hier zwar auch Science-Fiction und Fantastik zu schreiben, auch ihre späteren Geschichten, da gibt es eine Vampir-Geschichte, die sie geschrieben hat, aber immer mit einem Zusammenhang, der eben nicht einfach nur Hackwork ist, sondern der wirklich sehr viel Substanz hat. Ja, und da wäre bestimmt noch einiges Großartiges gekommen. Sie hätte sich bestimmt zur jetzigen Situation in Amerika sehr intelligent geäußert. Bedauerlicherweise werden wir das natürlich nicht erfahren, aber nichtsdestotrotz, sie war eine Autorin von Format, definitiv.
Ja, umso bedauerlicher auch, dass man Bloodchild, also es gibt ja einen Kurzgeschichtenband von ihr, der auch, glaube ich, mit Bloodchild betitelt ist und wo die und einige andere Storys von ihr drin sind, den kann man aber leider auf Deutsch, wurde der nie wirklich verlegt. Wo kann man denn überhaupt Bloodchild, also Blutsbande, in welchen Bänden war denn das überhaupt drin? Wo kann man diese Kurzgeschichten von ihr lesen?
Ich habe es aus dem 2002 im Heine Verlag erschienenen Band Icarus, Best of Science Fiction, herausgegeben von Wolfgang Jeschke. Da habe ich es 2002 das erste Mal auf Deutsch gelesen. Dann hatte ich für irgendein Seminar an der Uni die englische Ausgabe. Und wo man wirklich ohne weiteres drankommt, ist bei der Washington Post, washingtonpost.com, da ist Bloodchild komplett abgedruckt auf Englisch, aber es ist kein schwieriges Englisch, also es ist nicht zu kompliziert. Und mit dem, was wir jetzt alles erzählt haben, denke ich, kommt man auch durch die englische Originalfassung dieser Story ohne weiteres durch. In Deutsch meines Wissens nach nicht wieder erschienen. Auch hier winke ich mal wieder sehr laut mit dem Zaunfall. Ja. Ne? Aber gut, lassen wir das. Andere Diskussion. Nein, man kann an die Story kommen. Sie steht frei im Internet zur Verfügung. Ich glaube, es gibt auch Lesungen auf YouTube. Und ja, man sollte sich die Story auch im Englischen zu Gemüte führen, denn sie ist gut zu verstehen. Sie hat Tiefgang, den man mitbekommt im englischen Original. Das ist also keine Schwierigkeit.
Mhm.
Und ansonsten, ja, alter Piratensatz, nimm, was du kriegen kannst und gib nichts davon zurück. Die üblichen Verkaufsplattformen oder die Gebrauchbuchläden durchforsten, gucken, ob man es in einer Anthologie findet. Oder vielleicht erbarmt sich ja ein Verlag und nimmt das in eine Anthologie großer Science-Fiction-Geschichten.
Golconda! Naja. Mal sehen, was...
Wie war das? Was haben wir gerade gesagt? Golcon.
Mal sehen, was die Zukunft so bringt. Die Zukunft bleibt spannend. Und wir erwarten sie trotz aller Dystopien da draußen immer noch mit Freude irgendwie. Denn wir lieben Science-Fiction.
Ja, jede Menge.
Und ich würde sagen, damit machen wir mal den Deckel drauf, oder?
Wir machen den Deckel drauf. Noch eben schnell einen Blick auf die Seite eines großartigen Verlags aus Berlin. Da ist die Story leider tatsächlich nicht dabei. Schade, schade. Vielleicht kommt sie ja noch. Ich rede natürlich von der eigentlich großartigen Science Fiction Hall of Fame Sammlung, herausgegeben von Robert Silverberg, erschienen im Golconda Verlag. Da gibt es zwei Bände. Das sind wirklich großartige Erzählungen. Problem eben leider nicht Octavia Butler. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
Ja.
Gut, genug mit dem Zaunfall gewunken. Aber Erik, du siehst, wir haben eine Story, über die wir wahnsinnig viel reden können. Wir laden euch ein, diese Story im Original zu lesen auf der Seite der Washington Post oder auf einem YouTube-Channel habe ich sie gesehen als Lesung. Und ich fand es wieder sehr interessant. Wir haben wieder gezeigt, wie offen Science-Fiction ist, was wir für Themen hier alles besprechen können, was für Themen offen sind. Und wir gucken mal, was als nächstes kommt. Ich lasse mich überraschen. Erik, ich danke dir wie immer sehr für die großartige Inhaltsangabe und für die interessante Diskussion und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich danke auch und das kann ich nur so zurückgeben. Ich freue mich auch aufs nächste Mal und verabschiede mich.
Ja, vielen Dank. Das waren Erik und Mirko von Sigma 2 Foxtrot auf sigma2foxtrot.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
Ciao.